Das Thema, mit dem wir uns seit dem letzten Mal und auch in den nächsten Wochen beschäftigen, lautet prophetische Durchblicke für unsere Zeit. Schon die Formulierung dieses Themas macht deutlich, mit was für ganz, ganz aktuellen Texten wir es bei den Prophetenbüchern zu tun haben. Wenn wir auf anderen Gebieten Texte oder Sachverhalte vor uns haben, die bereits 2.000 oder 3.000 Jahre alt sind, dann sind die oft alles andere als aktuell, sondern vielmehr überholt oder veraltet. Anders beim Wort Gottes und ganz speziell bei dem, was Gott den Leuten damals und uns heute durch die Propheten gesagt hat und noch immer sagt. Wenn Gottes Wort sogar in Ewigkeit bleibt und damit auch in Zukunft seinen Wert behält, dann gilt das erst recht für uns jetzt in der Gegenwart. Dann trifft dieses Wort, das Gott vor so langer Zeit durch die Propheten hat ausrichten lassen, dann trifft dieses Wort zu auf unsere Lebenssituation, auf unsere persönliche Lebenssituation, auf unser Glaubensleben und auf unser Leben als christliche Gemeinde. Petrus unterstreicht das in 1. Petrus 1, Vers 11, wenn er schreibt, die Propheten haben geweissagt von der Gnade, die für euch bestimmt ist. Die für euch, und das gilt uns, bestimmt ist. Nachdem in der letzten Woche der Begriff vom Hirten bedacht wurde, soll heute das Stichwort Berufung im Mittelpunkt stehen. Ich lese dazu einen weiteren Text aus dem Propheten Hesekiel. Hesekiel 2, 1 bis 3, 11. Hesekiel 2, 1 bis 3, 11. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, wie ich dir sage, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Haus Israel. Nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie dich gern hören. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht, und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren. Und geh hin zu den Weggeführten deines Volks und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Sie hören oder lassen es. Amen. Wie gesagt, das Thema Berufung soll im Mittelpunkt stehen. Mein erster Punkt, berufen von wem? Zu einer Berufung gehört zunächst einmal einer, der diese Berufung ausspricht. Nicht jeder, auch nicht jeder unter uns Menschen, kann solch eine Berufung aussprechen. Das können nur Leute tun, die einen gewissen Einfluss haben, die eine entsprechende Machtbefugnis haben, die hinter solch einer Berufung steht. Und je bedeutender der ist, der eine solche Berufung ausspricht, desto mehr wert ist eine solche Berufung. Und hier öffnet uns Hesekiel den Blick für ein ganz, ganz unverzichtbares Wissen, für die Wahrheit über den lebendigen Gott. Leider blicken in unserer Zeit heute viele Menschen überhaupt nicht mehr durch, wenn die Rede auf Gott kommt. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder neu bestürzt, mit wie viel Überheblichkeit Gott von so vielen Menschen behandelt wird. Dass der Anspruch Gottes auf das Leben jedes einzelnen Menschen bestritten wird, ist dabei oft noch etwas vom Geringsten. Vielfach wird sogar ganz öffentlich die Existenz Gottes vollständig geleugnet. Das Geschöpf bezweifelt, dass es seinen Schöpfer überhaupt gibt. Gott wird auf die unterschiedlichsten Weisen klein gemacht, der Lächerlichkeit preisgegeben oder ganz einfach nicht beachtet. Hesekiel will uns mit dem, was er da sieht, was er selber sehen darf und was er dann weitergibt, die Augen öffnen für die Größe und Herrlichkeit Gottes. Das ganze erste Kapitel in diesem Hesekiel-Buch, also das Kapitel, das direkt vor unserem heutigen Text steht, dieses Kapitel beschreibt diese Größe Gottes. Kein Mensch, das wird im Alten Testament mehrmals gesagt, kein Mensch kann Gott jemals von Angesicht zu Angesicht sehen und dann am Leben bleiben. Aber Hesekiel darf zumindest etwas von dieser großen Herrlichkeit Gottes sehen. Und das, was er sieht, das beschreibt er dann auch. Was er sieht, ist so groß und so außergewöhnlich, dass er niederfällt auf sein Angesicht. Und das ist eine überaus angemessene Reaktion. Denn Hesekiel erkennt, wer er selber ist und wer Gott ist. Hesekiel macht deutlich mit seiner Erfahrung, von unseren menschlichen Möglichkeiten her müssten wir vergehen angesichts der Größe Gottes. Gottes Größe und Ausstrahlung übersteigen unser Denk- und Fassungsvermögen bei weitem. Bei Jesaja sehen wir die gleiche Reaktion in Jesaja 6. Als er Gott in seiner Herrlichkeit sieht, kann er nur noch ausrufen, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Diese Reaktion über Gott zu staunen, niederzufallen und ihn anzubeten, ist keinesfalls etwas, was nur in der Vergangenheit da war. Ganz im Gegenteil. Diese Reaktion wird zu unserer Zukunft gehören. In Offenbarung 5, Vers 12 und 13 lesen wir vom großen Lobgesang im Himmel, der die Größe Gottes zum Inhalt hat. Und da heißt es in Offenbarung 5, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Stehen wir nicht auch als Christen allzu oft in der Gefahr, diese Größe, Majestät und Heiligkeit Gottes ein Stück weit aus dem Blick zu verlieren? Ich wünsche mir für mich selber und für uns alle, dass wir uns gerade auch durch solche Prophetentexte immer wieder neu den Durchblick für die Wahrheit über den lebendigen Gott schenken lassen, für seine Größe, Herrlichkeit und Heiligkeit. Und ich bin sicher, dass wir dann ganz konkrete Auswirkungen auf unser Denken und Verhalten haben, wenn wir in Verantwortung vor einem solch großen Gott leben. Auf diesem Hintergrund der Heiligkeit und Größe Gottes wird dann umso schöner und großartiger deutlich, was es heißt, dass wir Menschen, dass wir als Christen ungehinderten Zugang zu diesem großen, gewaltigen Gott haben dürfen. Zur Heiligkeit und Majestät Gottes kommen dann die Liebe, die unverdiente Zuwendung Gottes zu uns und seine unbegreifliche Berufung für uns. Von Hesekiel haben wir gelesen, ich fiel auf mein Angesicht nieder. Und dann heißt es in Vers 2, ich stellte mich auf meine Füße. Das kommt direkt hintereinander. Und dass der Prophet wieder aufgestanden ist und dass er vor Gott hingestanden ist, das konnte er nicht aus eigener Kraft. Das konnte er nicht von sich selber, sondern nur, weil Gott ihn dazu aufgefordert hat und weil Gott ihn dazu befähigt hat, vor ihn hinzustehen. Hesekiel erhält die neue, befreiende Gewissheit, Gott selber will mich in seiner Nähe haben. Gott selber will sich mir vorstellen. Gott will Gemeinschaft mit mir haben. Und er schafft von sich aus die Voraussetzung, dass diese Gemeinschaft überhaupt möglich wird. Die gleiche Gewissheit dürfen wir haben. Wir haben durch den Glauben an Jesus den Zugang zu Gott, wie es in Römer 5, Vers 2 steht. Der Weg zum Allerheiligsten, der symbolisiert durch den Vorhang im Tempel, der verschlossen war, der ist jetzt frei für jeden, der an Jesus glaubt. Wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben, nicht weil uns das zusteht oder weil das normal wäre, sondern weil Gott uns dieses Vorrecht schenkt, wie damals dem Hesekiel. Und ein außergewöhnliches Vorrecht sollte uns diese Gemeinschaft mit Gott auch bleiben. Wo diese Gemeinschaft mit Jesus bei uns zum Normalen wird, da wird unserem Glauben die echte Freude und der notwendige Tiefgang fehlen. Wo diese Gemeinschaft mit Jesus zum Normalen wird, in dem Sinn, dass wir darin nichts mehr Außergewöhnliches sehen, da denke ich, wissen wir gar nicht mehr, was Glaube eigentlich heißt. Nämlich die unverdiente und unverdienbare Verbindung mit dem Herrn dieser Welt. Dass Hesekiel durch diesen Herrn der Welt berufen worden ist und dass auch uns die Berufung dieses Herrn gilt, das macht den unüberbietbaren Wert unserer Berufung aus. Es gibt ja viele andere wertvolle und erstrebenswerte Berufungen in dieser Welt, für deren Erreichen wir sehr viel oder manchmal sogar alles einsetzen würden. Und das, obwohl wir wissen, dass menschliche Berufungen zeitlich begrenzt sind. Etwa die Berufung in ein besonderes Amt oder die Berufung in die Auswahlmannschaft, etwa im Bereich des Sports. Diese Berufungen sind zeitlich begrenzt und deshalb auch in ihrem Wert begrenzt. Bei der Berufung durch Gott geht es dagegen um eine unvergängliche Berufung. Und wie viel mehr muss uns deshalb diese Berufung aller Berufungen wert sein? Die Berufung in die bleibende Gemeinschaft mit unserem Herrn. Mein zweiter Punkt, berufen für wen? Wenn Gott uns beruft in seine Gemeinschaft, dann hat diese Berufung auch ein Ziel über unser eigenes Leben hinaus. Sehr schön deutlich wird dieser biblische Zusammenhang von Gabe und Aufgabe im Leben eines von Gott berufenen Menschen bei Paulus. Jesus hat Paulus vom Verfolger der Gemeinde zum Apostel Gottes gemacht. Und er hat ihm dann eine ganz, ganz wichtige Aufgabe anvertraut. Beides gehört unlösbar zusammen. In Apostelgeschichte 9, 15 sagt Gott über Paulus, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Das ist und bleibt bei allen Berufungen gleich. Bei Hesekiel, bei Paulus und auch bei jedem Einzelnen von uns. Zu unserer Berufung durch Gott gehört, dass wir nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Mitmenschen berufen sind. Dazu, anderen das weiterzusagen, was wir selber erlebt haben. Und ihnen so ihre eigene Berufung durch Gott auszurichten. Hesekiel wird hier in unserem Text zu den Israeliten gesandt, zum Haus Israel. Wenn man das so liest, dann scheint auf den ersten Blick alles klar zu sein. Im Blick ist das auserwählte Volk, die, die von Gott wissen, das Volk, das am allermeisten mit Gott erlebt hat und das Volk, das Gott nachfolgt. Aber jetzt kommt in unserem Text etwas sehr Schlimmes. Bei den Israeliten, die so viel mit Gott erlebt haben, ist gar nichts mehr zu sehen von diesen Glaubenserfahrungen. Statt auserwähltes Volk heißt es hier Haus des Widerspruchs. Statt Nachfolge muss Gott ihnen Abtrünnigkeit, Untreue im Verhältnis zu sich bescheinigen. Und auch an dieser Stelle sollten wir selber immer wieder für Korrektur von Gott her offen sein. Als Christen gehören wir zum auserwählten Volk Gottes. Uns stehen die großartigen Verheißungen und Segenszusagen Gottes zu, von denen wir in der Bibel lesen. Wir haben, oder ich denke zumindest sehr viele von uns haben, viel mit unserem Herrn erlebt. Gott hat für uns die besten Voraussetzungen geschaffen, damit wir so leben können, wie es seinem Plan und Willen entspricht. Und jetzt sind wir gefragt, wie sieht es bei uns aus mit unserem Gehorsam Gott gegenüber, mit unserer Treue auf dem Weg unseres Glaubens an Jesus? Über unser persönliches Glaubensleben hinaus sagt uns die Tatsache, dass Gottes Wort widersprochen wird, auch etwas ganz Wesentliches im Blick auf unser Glaubenszeugnis anderen Menschen gegenüber. Keiner von uns und kein Mensch überhaupt hat es sehr, sehr gern, wenn er sich korrigieren oder kritisieren lassen muss. Und interessanterweise reagieren viele Menschen in einer ganz besonders ablehnenden und aggressiven Weise, wenn sie mit dem konfrontiert werden, was Gott von ihnen will, wenn ihnen das Wort Gottes ausgerichtet wird. Das war schon damals bei Israel so. Und darauf, so sagt es unser Text, darauf muss sich der Prophet einstellen. Gott bereitet ihn vor auf den Widerspruch dem gegenüber, was er im Auftrag Gottes ausrichten wird. Hesekiel wird das so erleben, wie er im körperlichen Bereich stachelige Dornen erlebt. Und das ist alles andere als angenehm. Oder, es kommt noch eine Steigerung hier in unserem Text, Hesekiel wird diesen Widerspruch so erleben wie Skorpionenstiche. Diese Stiche verursachen die entsetzlichsten Schmerzen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und so wird der Prophet den Widerspruch gegen Gottes Wort erleben müssen. Menschlich nachvollziehbar wäre es da gewesen, dass der Prophet solchen Schmerzen lieber ausweicht. Das heißt, dass er lieber den Mund hält und Gottes Wort nicht ausrichtet und so dem Widerspruch aus dem Weg geht. Aber genau das will ja Gott verhindern. Trotz dieser vorhandenen Widerstände soll Hesekiel seine Aufgabe ausführen. Trotz allem Widerspruch muss Gottes Wort laut werden, damals und heute. Sicher kennt jeder von uns Situationen, etwa am Arbeitsplatz oder in der Familie oder sonst in der Öffentlichkeit. Situationen, in denen es leichter für uns wäre, einfach den Mund zu halten und nicht zu sagen, dass wir Christen sind und dass für uns das Wort Gottes absolute Verbindlichkeit hat. Was aber oberflächlich da manchmal leichter für uns wäre, wäre gleichzeitig Untreue gegenüber unserer Berufung. Untreue unserem Herrn gegenüber, der uns treu bleibt. Hesekiel soll seine Aufgabe ausführen ohne Wenn und Aber, um Israels Willen. Zugunsten dieses Volkes, das Gott erwählt hat und das er nie und nimmer aufgeben wird. Gerade weil Gott dieses Volk so sehr liebt, Deshalb lässt er es so deutlich warnen. Die schärfste Verurteilung der Verstocktheit Israels in unserem Text besteht im Vergleich des auserwählten Volkes mit seinen heidnischen Nachbarn, hier in Kapitel 3, 5 und 6. Trotz der besten Vorbedingungen des auserwählten Volkes übertreffen sie das Unverständnis der Heiden noch bei weitem. So deutlich sagt es unser Text. Vor allem durch ihre eigene negative Entscheidung Gott gegenüber. Die Israeliten wissen, wie sie mit Gott dran sind und was Gott von ihnen will. Aber, so heißt es hier, sie wollen nicht hören. Sie wollen nicht. Die Voraussetzungen für eine positive Entscheidung zugunsten eines Lebens mit Gott waren da, aber sie wollten nicht. Und eigentlich ist das ja auch unsere Situation im sogenannten christlichen Abendland. Die allermeisten Menschen, auch die Menschen um uns herum, wissen sehr genau, was Gott von ihnen will. Die allermeisten Menschen in unserem Land haben irgendwann und irgendwo einmal das Evangelium gehört. Aber sie wollen nicht. Und manche sagen das auch ganz offen: Ich will das nicht glauben. Er will das nicht glauben. Das ist im Grunde genommen die schlimmste Diagnose, die man einem Menschen stellen kann. Schlimmer noch als eine sehr schlimme körperliche Diagnose. Schlimmer noch als eine nach menschlichen Maßstäben gemessene schlechte Zukunftsperspektive. Denn er will nicht glauben, das bedeutet doch nichts anderes als, er lehnt bewusst das ab, was allein sein Leben auf ein tragfähiges Fundament stellen kann. Er verzichtet aus eigener Entscheidung auf das, was allein ihn in die Gemeinschaft mit Gott und damit in ein sinnvolles Leben hineinbringen könnte. Er klammert aus eigener Überzeugung das aus seinem Leben aus, was allein seinem Leben einen bleibenden Wert auch über den Tod hinaus geben könnte. Und hier beginnt unsere Aufgabe. Wir haben unseren Mitmenschen den Glauben an Jesus lieb und wert zu machen. Wir haben ihnen zu zeigen, dass ihnen ohne diesen Glauben an Jesus das Entscheidende in ihrem Leben noch fehlt. Solange es Menschen gibt, die Gott nicht kennen oder, wie es Hesekiel hier ganz offen sagt, Gott nicht kennen wollen, solange ist dieser Teil unserer Berufung nicht erledigt. Solange muss Gottes Einladung und seine deutliche Warnung vor einem falschen Lebensweg immer und immer wieder ausgerichtet werden. Damit bin ich bei meinem dritten Punkt: Berufen wozu? Dass Gott durch Hesekiel Gericht predigen lässt, hier heißt es Ach und Weh, das klingt auf den ersten Blick hart, das hat aber ein ganz, ganz positives Ziel. Gott will ja nicht eine endgültig unumkehrbare Bestrafung und Verurteilung für sein Volk, sondern er will, dass sie umkehren und wieder so leben, wie es ihrer ursprünglichen Berufung entspricht. Damit es zu diesem berufungsgerechten Leben bei möglichst vielen Menschen kommt, ist eine Sache ganz wichtig. Gottes Wort muss ausgerichtet werden. Und zwar durch die Christen, die dazu berufen sind. Das klingt zwar sehr selbstverständlich, ist es aber überhaupt nicht. Mir ist das einmal bei einem Hamburger Kirchentag vor über 10 Jahren sehr deutlich geworden. Da war eine Mitarbeitergruppe bei diesem Treffen dabei und die wollten mit den Leuten über den Glauben ins Gespräch kommen. Und jetzt hat sich diese Gruppe vorgenommen, das diesmal ganz schlau anzustellen. Sie wollten zuerst die Leute fragen, was sie hören wollten. Sie wollten die Bedürfnisse erfragen und dann genau auf diese Bedürfnisse eingehen. Also traf sich diese Mitarbeiterschar morgens um 6 Uhr im Hamburger Hafen und dann fragten sie dort die Arbeiter, die bereits mit der Arbeit angefangen hatten: Was wollt ihr hören? Was sollen wir euch im Rahmen des Kirchentags bringen? Was interessiert euch? Wollt ihr Informationen über bessere zwischenmenschliche Beziehungen oder Anleitung zu einer besseren Kindererziehung? Seid ihr interessiert an Diskussionen über bessere soziale Verhältnisse oder gerechtere Arbeitsbedingungen? Und einer dieser Arbeiter im Hamburger Hafen hat dann in recht derber Art und Weise eine genau zutreffende Antwort gegeben. Er hat zu diesen Leuten gesagt, ihr seid wohl nicht ganz bei Trost. Ihr kommt morgen um 6 Uhr hierher und fragt uns, was wir hören wollen. Als Christen müsstet ihr das eigentlich wissen, was ihr uns zu sagen habt. Ihr habt uns Gottes Wort weiterzugeben, das ist doch eigentlich eure Aufgabe. Alles andere können uns auch andere Leute beibringen. Dieser Arbeiter, so denke ich, hat genau verstanden, um was es geht. Gottes Wort muss laut werden, alles andere ist zu wenig. Alles andere ist nicht unsere erste Aufgabe. Das wird hier bei Hesekiel deutlich. Er soll, Vers 5, den Israeliten klar werden, da ist einer, den Gott gesandt hat. Trotz allem Widerspruch soll das deutlich werden. Da gibt es einen, der trotz allem Widerspruch Gottes Wort ernst nimmt, ohne jede Einschränkung. Da ist einer, der mit ganzer innerer Überzeugung sagen kann, so spricht der Herr. Da ist einer, der nicht seine eigene Meinung verbreiten will, sondern das, was Gott sagt, das und nichts anderes. Ich habe am Anfang die unwahrscheinlich große Aktualität der Prophetentexte angesprochen. Und das wird auch an dieser Stelle, bei diesem Vers wieder ganz deutlich. Wie notwendig wäre das in unserer Zeit und für unsere Gesellschaft? Gerade das. Sie sollen wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Einer, der das Wort Gottes liebt, es selber in seinem Leben umsetzt und es anderen weitergibt. Erleben unsere Mitmenschen das bei uns und durch uns? Gruppen, die ihre religiösen Sondermeinungen anpreisen, die gibt es genug und die sind leider allzu oft auch sehr bekannt in der Öffentlichkeit. Aber das bringt nicht weiter. Bleibendes Ziel unseres Lebens muss sein, dass unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen und Familienmitglieder genau wissen, was der oder die sagt. Das sagt er, weil ihn Gottes Wort getroffen hat und weil er das, was sein eigenes Leben reich macht, nicht für sich behalten kann und nicht für sich behalten will. Es gehört zu unserer Berufung als Nachfolger Jesu, mit dafür zu sorgen, dass Menschen sich der Entscheidung stellen können, die wir hier in Vers 5 und in Vers 7 lesen. Da heißt es, sie gehorchen oder sie lassen es. Entweder das eine oder das andere. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Diese oft gehörte Formel, ich bin nicht gegen die Kirche, aber auch nicht so sehr dafür, ist letztlich eine Selbstrechtfertigung und eine große Selbsttäuschung. Wer nicht für Jesus ist, der ist gegen ihn. Wer nicht gehorcht, der ist ungehorsam. Was sollte es dafür etwas Drittes geben? Sie sollen gehorchen oder es lassen. So heißt es zweimal in unserem Text. Das sind zwei Möglichkeiten, aber keinesfalls zwei gleichwertige Möglichkeiten. Ziel von Gott her ist es, dass sich möglichst viele Menschen für die erste Möglichkeit entscheiden, dass sie gehorchen. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass das Volk Israel und damit die, die doch eigentlich Vorbilder des Glaubens und sogar ein Zeichen für die ganze Welt sein sollten, dass dieses Volk sich so negativ verhält und dass es hier so negativ dargestellt wird, geschieht mit der Absicht, dass dieses Negative umgedreht wird. Das Negative, die Entfremdung bzw. die Abtrünnigkeit von Gott soll aufgehoben werden. Der Ungehorsam soll durch einen Gehorsam Gott gegenüber ersetzt werden. Die Sünde soll bekannt und dann vergeben werden. Dass wir glauben können und dass wir glauben, ist ein Beweis, dass Gott immer wieder mit Menschen zu diesem hier genannten Ziel kommt, dass es nämlich zur Umkehr zu ihm kommt. Bei uns und bei allen anderen Menschen soll am Ende eigentlich das stehen, in Anlehnung an unseren Text, ich will hören, ich will gehorchen, Ich will so leben, dass Jesus sich darüber freuen kann. Wie gesagt, wir sind dazu berufen, dabei mitzuarbeiten, dass es bei anderen Menschen zur richtigen Entscheidung kommt. Warum Gott diese große und wichtige Aufgabe uns schwachen und fehlerhaften Menschen anvertraut hat, ist eigentlich auf den ersten Blick nicht nachzuvollziehen. Aber er hat es gnädigerweise getan und deshalb haben wir uns dieser Aufgabe zu stellen. Glücklicherweise sehen wir hier bei Hesekiel einen weiteren unverzichtbaren Punkt, der letztlich erst zum Fruchtbarwerden unserer hohen Berufung durch Gott führt. Und das ist mein vierter Punkt, berufen und ausgerüstet. Von seinen eigenen Möglichkeiten aus hätte Hesekiel ganz sicher genug Gründe gefunden, um sich aus der großen Aufgabe als Bote Gottes herauszuziehen und die Flucht zu ergreifen. Die Erkenntnis der eigenen Schwäche Gott gegenüber, die Bedrohung durch Glaubensgegner, der Widerspruch und der Spott selbst frommer Kreise in Israel, die Hemmung, Gottes Gericht in ganzer Schärfe weiterzusagen, die eigene Unfähigkeit, Gottes Wort verständlich, umfassend und in einladender Weise weiterzugeben und vieles mehr, das hat ihn sicher selber gehindert. Aber jetzt kommt eine geistliche Sichtweise zum Zug, die Hesekiel zu seiner Aufgabe befähigt hat und die auch uns zur Umsetzung unserer Berufung befähigen wird. Wegsehen von den eigenen Möglichkeiten und hinsehen auf das, was Gott kann und was Gott durch uns bewirken will. In Vers 6, im dritten Kapitel, lesen wir gleich dreimal in einem Vers die wunderbare Ermutigung: Du sollst dich nicht fürchten. Damit sagt Gott ja nicht, dass Hesekiel keinen Grund zur Furcht hat. Wir haben von den Schwierigkeiten gehört, die im Leben von Hesekiel sehr stark aufgetreten sind. Und Gott nimmt das ganz ernst und bereitet seinen Boden darauf vor. Seit seiner Berufung hat Gott den Hesekiel auf die Schwierigkeiten vorbereitet. Aber, und das ist das Entscheidende, Hesekiel ist in diesen Schwierigkeiten nicht allein. Gott sagt ihm seine Gegenwart zu. Ich bin bei dir und deshalb brauchst du dich nicht fürchten, ganz egal was passiert. Diese Zusage wird sehr schön ausgelegt in Jesaja 41,10, wo es heißt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wie gesagt, Gottes Wort behält seinen Wert und seine Aktualität. Und deshalb gilt diese Zusage wortwörtlich auch jedem von uns. Dieses "Fürchte dich nicht, ich bin mit dir" soll ganz konkret auch die Fragen unseres Lebens klären helfen. Hesekiel darf es erleben, dass die Bedeutung seines eigenen Namens zu seinem Lebensprogramm wird. Hesekiel bedeutet, Gott möge stärken, Gott möge Kraft verleihen. Hesekiel sieht an seinen eigenen Erfahrungen, dass das nicht nur ein frommer Wunsch ist, der sich dann doch nicht erfüllt. Sein Name ist nicht nur eine fromme Floskel, sondern die Beschreibung dessen, was der lebendige Gott ganz praktisch im Leben von einzelnen Menschen tun will und bis heute tut. Kapitel 3, Vers 9 lesen wir davon, dass Gott die Stirn des Hesekiel so hart gemacht hat wie einen Diamanten. Der Schutzmantel, den Gott um seinen Boden legt, wird also mit dem härtesten Material verglichen, das es gibt. Selbst wäre Hesekiel nicht in der Lage gewesen, die Gerichtsbotschaft in ihrer ganzen Schärfe auszurichten und die dann folgenden Reaktionen auszuhalten. Aber durch die Ausrüstung durch Gott kann er es doch. Von sich aus hätte er seine berechtigte Furcht vor den Gegnern sicher nicht so leicht weggesteckt. Durch die Zusage Gottes aber wird er befähigt, mit seiner Furcht fertig zu werden und sie bei Gott abzugeben. Aufgrund der eigenen Beurteilung der damaligen Lage und der geistlichen Situation des Volkes hätte Hesekiel wohl nicht damit gerechnet, dass sein Zeugnis Gehör findet. Aber aufgrund der Zusage Gottes kann er wissen, aller Widerspruch wird den Durchbruch von Gottes Wort nicht hindern können. Die Menschen, zu denen Hesekiel gesandt ist, werden erfahren, ganz egal wie sie sich entscheiden, sie werden erfahren, hier redet einer im Auftrag Gottes. Ganz besonders eindrücklich wird die Zusage umschrieben und versinnbildlicht, die wir bei Propheten immer wieder sehen, etwa bei Jeremia, dem Gott in Jeremia 1, Vers 9 sagt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Hesekiel bekommt hier in unserem Text eine Schriftrolle, die für Gottes Wort steht, und er soll diese Schriftrolle essen. Er soll mit dem ihm anvertrauten Wort ganz eins werden. Es soll ihm sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. Gott nimmt Hesekiel restlos in Anspruch und dazu gehört, dass er die Verantwortung dafür übernimmt, dass Hesekiel das Richtige, das Wort Gottes, weitergibt. Hesekiel darf seine Verkündigung unter die Überschrift setzen, so spricht der Herr. Das kommt hier mehrmals vor. Diese sogenannte Botenformel sagt aus, das, was der Bote, in dem Fall Hesekiel, sagt, ist so verbindlich, als würde es der Herr selber sagen. Die Aussage des Gesandten hat absolut die gleiche Autorität, als würde der Herr selber sprechen. Eine größere Auszeichnung für die Worte eines Menschen gibt es ganz sicher nicht. Diese Auszeichnung gilt aber nur da, wo tatsächlich Gottes Wort unverfälscht und unverkürzt weitergesagt wird. Wo wir unsere eigene Meinung hinzufügen, gilt dieser hohe Anspruch nicht mehr. Zu Hesekiel sagt Gott in 3, Vers 7, sie wollen dich nicht hören, weil sie mich nicht hören wollen. Damit setzt Gott das Wort des Hesekiel mit seinem eigenen Wort gleich. Diese Gleichung, die dem Prophetenwort so hohe Autorität verleiht, steht aber nur Gott zu. Das kann nur Gott selber so sagen. Wo wir von uns aus unser Wort mit dem Wort Gottes gleichsetzen, wird es außerordentlich gefährlich und fragwürdig. Trotz dieser berechtigten Gefahrenanzeige gibt es aber auch für uns heute Situationen, wo das zutrifft, wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Das sagt Jesus in Lukas 10, 16 ganz eindeutig. Und diese Zusage Jesu soll für uns zu einer ganz wesentlichen Ermutigung werden, immer wieder, wenn wir wegen unseres Glaubenszeugnisses und wegen unserer Treue dem Wort Gottes gegenüber verspottet oder abgelehnt werden. Hesekiel akzeptiert es, dass Gott ihm sein Wort so direkt anvertraut. Und obwohl das auch für Hesekiel sicher nicht alltäglich, sondern ganz außergewöhnlich war, eine Schriftrolle zu essen, ist er gehorsam. Dann heißt es in 3 Vers 3, da aß ich sie, die Schriftrolle, und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Dieser Vers enthält ein sehr schönes Bild für die innere Zufriedenheit, die der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber bringt. Hesekiel hat gehandelt, nicht aufgrund seiner eigenen Überlegungen, sondern einzig und allein, weil Gott es so gesagt hat. Und das bringt ihm eine große innere Freude. Ich denke, viele von uns haben das so auch schon erlebt. Da gibt es Situationen, in denen wir menschlich gesehen in eine bestimmte Richtung entscheiden würden, innerlich aber genau wissen, das ist falsch, ich sollte im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber anders entscheiden. Und wenn wir dann so entscheiden, dass wir es mit einem uneingeschränkt guten Gewissen vor Gott verantworten können, auch wenn wir selber anders entschieden hätten, dann bringt das eine große innere Zufriedenheit und Freude. Eine Freude, die so süß ist wie Honig, wie es hier steht. Menschlich gesehen hätte sich Hesekiel eher dafür entscheiden können, dem Auftrag auszuweichen, die Schriftrolle nicht zu essen und entsprechend die Botschaft Gottes nicht weiter zu sagen. Aber trotz der Schwere seines Auftrags hat er es in diesem Augenblick für eine hohe Auszeichnung gehalten, als Bote Gottes zu arbeiten. Und das war ein so kostbares Geschenk, dass das weit wichtiger war als seine menschlich zu Teil sicher berechtigten Einwände und Ängste. Dadurch, dass Hesekiel gehorsam war, konnte seine Berufung durch Gott jetzt praktisch werden. Jetzt konnte die Berufung zur Aussendung werden, zur Aussendung, um aktiv zu werden für die Sache Gottes in dieser Welt. Wir sind vom gleichen herrlichen Gott berufen wie Hesekiel. Unsere Berufung verweist uns auf unsere zeitlichen und gesellschaftlichen Situationen und damit auf die Menschen, mit denen wir leben. Das Ziel, für das wir aufgrund unserer Berufung arbeiten, ist wie bei Hesekiel, dass Gott unter uns Menschen bekannt gemacht und dann von vielen Menschen persönlich erfahren wird. Und zum Erreichen dieses Zieles können und sollen wir dieselbe wunderbare Ausrüstung in Anspruch nehmen, die unser Herr denen zur Verfügung stellt, die sich von ihm berufen und senden lassen. Amen.